kannst du ein Geheimnis für dich behalten. Ich auch. Aber so einfach ist das gar nicht mit so einem Geheimnis. Wie schnell werden wir vielleicht zu Geheimnisträgern, so kleine Geheimnisse? Oder vielleicht einmal andersherum. Ist es dir schon mal passiert, dass du ein Geheimnis ungewollt natürlich ausgeplaudert hast? Und dann irgendwo vorschnell etwas gesagt hast? Mir kommt gerade so eine Situation in den Sinn, wo ich auf einer Mitgliederversammlung in einem Gebet etwas gesagt oder gebetet habe und hinterher merkte, ui, da warst du voraus. Es hat Gott sei Dank keinen Schaden angerichtet. Aber das Wesen von Geheimnissen ist ja an und für sich so, dass sie eben nicht weitergesagt werden. Wenn man dir was anvertraut, das bleibt dann unter vier Augen, das bleibt dann auf dem Herzen, das kommt vielleicht ins Gebet, ja, aber Geheimnisse sollten halt, so ist ihre Wesensart, geheim bleiben. Vertrauliche Informationen, man bindet das nicht jedem auf die Nase und für eine Titelzeile bei der Bild-Zeitung eignet sich das schon mal gar nicht. Coca-Cola legt ganz großen Wert darauf, dass die genaue Zusammensetzung seines begehrten Getränks nicht irgendwo erscheint. Oder die ganze Diskussion um das Impfgeschehen, wird das veröffentlicht, was sie herausgefunden haben, die Zusammensetzung, könnte man ja weitergeben, dass dann auch andere das in den Entwicklungsländern vielleicht selber herstellen könnten. Man stellt sich quer, man möchte noch so den Daumen drauf haben. Und wenn man sich das einmal versucht, vor Augen zu halten, was das wäre, wenn so Insiderwissen aus den Bereichen der Politik, der Wirtschaft publik werden. Whistleblower, wenn etwas ausgeplaudert wird, wo man eigentlich so den Deckel drauf haben möchte. Und da ließe sich an einigen Stellen richtig viel Kohle mitmachen. Und es gibt viele Geheimnisse. Das Amtsgeheimnis, das Briefgeheimnis, Fernmeldegeheimnis, natürlich das Bankgeheimnis. Oder möchtet ihr, dass von euch so hier das mal durchläuft, wie das bei euch so auf dem Konto aussieht? Möchte keiner von uns. Oder das Steuergeheimnis bis hin ja, zum Beichtgeheimnis. Das heißt, wenn man im Seelsorgegespräch etwas weitergibt, dann muss das da auch bitte schön bleiben. Aber natürlich, und schlimm wäre es, wenn da etwas publik wird. Vertrauen kaputt. Geheimnisse sind eine tolle Sache, eine spannende Sache. Und ich war heute Morgen kurz davor, eine Weihnachtskrawatte umzubinden. Ich hatte sie schon in der Hand, sie liegt zu Hause, wenn ihr es jetzt sehen könntet, bei mir auf dem Bett mit so drei Geschenken drauf. Weil das ist ja auch immer so eine geheimnisvolle Geschichte, was hat wer wann eingepackt. Und das soll dann erstmal vorher nicht publik werden, die einen verstecken es. Und dann ähnlich wie beim Ostereier suchen, andere finden das oder finden es auch nicht wieder. Auch das passiert, dass man das dann irgendwann später einmal wiederfindet. Also all das kann passieren. Aber was rede ich eigentlich? Darum geht es heute gar nicht. Du hast ja schon gesagt, ein offenes Geheimnis. Das heißt, ein Geheimnis, was Geheimnis war, aber nicht mehr Geheimnis ist. Das heißt, was lange Zeit wirklich verborgen war und jetzt endlich, ja, an die Oberfläche, kann, soll, darf. Und jetzt, Leute, müsste ich einen Bruch machen und sagen, Leute, was interessiert uns das eigentlich alles? Doch gar nichts. Wenn ich herkomme, auf dem Weg hierher, habe ich noch einmal Nachrichten gehört, dann muss ich sagen, dann ist das Geschehen in der Ukraine doch viel präsenter, viel wichtiger, oder? Lasst uns doch mal politisch werden. Darüber müssten wir doch jetzt reden. Nur, da wird an vielen Stellen drüber befunden. Und es geht zuallererst die Leute an. Wir haben ein Part dabei. Oh ja. Und da waren wir heute Morgen auch schon dran. Und nicht nur punktuell zu sagen, da können wir etwas tun. Wir können auch, und das ist das, was Ansgar Hörsting auch mit in seinem Schreiben drin hat, was ich noch nicht losgeschickt habe, aber was noch kommen wird, auch finanziell und vor allen Dingen auch per Gebet unterstützen. Und ansonsten kommen wir uns oft sehr klein vor. Und wenn dann sonntags das jetzt das Geschehen der Woche auf die Kanzel kommt, hilft es uns wirklich oder brauchen wir noch ein bisschen mehr Tiefergehendes? Und ich hoffe, dass auch das vielleicht zu einem offenen Geheimnis wird, wenn wir bei Paulus einmal reingucken, weil ich die Hoffnung habe, mein Wunsch für mich selber, für uns ist, dass es bei uns Spuren hinterlässt, dass es dazu dient auch, dass wir selber wachsen. Ich war auf der Klausurtagung von unserem norddeutschen Bereich und da ging es darum, um Wachsen im Glauben, Wachstum. Und ich habe wieder ganz neu auch gemerkt, das möchte ich. Ich möchte nach wie vor wachsen. Gott sei Dank nicht mehr in die Richtung. Das muss nicht sein. Wollte ich früher immer größer als, länger als mein Vater werden. Es ist konfektionsmäßig doch einfacher, so zu bleiben. Also, hören wir hin, was Paulus damals Christen geschrieben hat und gucken, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo sind wir dabei? Weil ich, Paulus, euch Nichtjuden, das sind wir im Übrigen auch, ne? Also alle ihr, diese rettende Botschaft verkündete, bin ich nun im Gefängnis. Als Gefangener Jesu Christi bete ich für euch. Das merkt man hier vielleicht in dieser Übersetzung oder Übertragung gar nicht so deutlich, aber das, was jetzt gleich kommt, deswegen mache ich da mal eine kurze Zäsur, er unterbricht sein Gebet und fängt da eigentlich nächste Woche, müsste ich sagen, Fortsetzung folgt, weil ihm nicht noch was quer auf dem Herzen. Und das baut er jetzt hier sozusagen ein. Sicher wisst ihr, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, gerade euch, den Menschen aus anderen Völkern, von seiner Gnade zu erzählen. Gott selbst hat mir dieses Geheimnis offenbart. Ich habe es eben schon kurz erwähnt und wenn ihr meinen Brief lest, werdet ihr merken, welche Einsichten in das Geheimnis Christi mir Gott gegeben hat. Kein Mensch wusste früher etwas von diesem Geheimnis, jetzt aber ist es seinen berufenen Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart worden. Wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen, jetzt erzählt ihr mir was von diesem Geheimnis. Ihr wart schließlich größtenteils in den zurückliegenden Predigten da, ihr wisst Bescheid, also wäre das jetzt euer Part. Ich bin aber nicht so fies, also machen wir weiter. Durch Christus bekommen die nichtjüdischen Völker zusammen mit den Juden Anteil an dem Erbe, das Gott uns versprochen hat. Sie gehören zur Gemeinde Jesu Christi und auch für sie gelten die Zusagen, die Gott seinem auserwählten Volk gab. Das ist die rettende Botschaft. Dieser Botschaft diene ich, weil Gott mir in seiner großen Gnade und unbegrenzten Macht einen Auftrag gegeben hat. Ausgerechnet ich, der Geringste unter allen Christen, darf anderen Völkern verkünden, welch unermesslichen Reichtum Christus für jeden von uns bereithält. Allen darf ich erklären, was Gott, der das Weltall geschaffen hat, von Anfang an mit uns Menschen vorhatte und was bisher verborgen blieb. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unendliche Weisheit Gottes erkennen. Alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Darum bitte ich euch, werdet durch meine Gefangenschaft nicht mutlos. Was ich hier für euch leide, soll euch zugutekommen. Ein Blick in das Herz von Paulus, aber das merken wir eigentlich schon die ganze Zeit. Und dreimal war jetzt hier in diesem Text die Rede von Geheimnis. Ein offenes Geheimnis. Ein Geheimnis, was wir eigentlich, wenn wir es aufmerksam verfolgt haben, vielleicht schon wahrgenommen haben oder was wir lüften wollen. Und wenn etwas enthüllt wird oder im biblischen Sprachgebrauch offenbart, aber enthüllt, das hat mehr Spannungscharakter. Wenn eine Enthüllung angekündigt wird in den Medien, könnt ihr sicher sein, das will jeder hören, das will jeder lesen, das will jeder wissen. Also eine Enthüllung, da möchte man wissen, worum geht es denn hier? Und solange uns das vielleicht nicht betrifft, haben wir nichts dagegen. Aber wenn jetzt jemand etwas über uns ausplaudert, ich weiß etwas von dir und das wissen die anderen nicht und dann bist du mit einem Mal mittendrin, okay, was ist das Geheimnis, auf das Paulus hier so abzielt? Warum ist er selber ja so erfolgreich, weil das ist halt auch etwas. Und was, wie macht er das? Und ich habe das Ganze, deshalb möchte ich mich dem nähern, das Geheimnis seines Erfolges. Dazu könnte man jetzt ganz einfach sagen, guckt euch einen Film an. Ist verfilmt worden. So etwas. könnte man sagen, okay, darüber. Oder das Geheimnis meines Erfolges. Man könnte dazu Ratgeber empfehlen, wo man sagt, so, wenn ihr das und das und das alles beherzigt, dann habt ihr Erfolg. Damit lässt sich echt Kohle machen. All das. Aber es gibt eben halt einiges, was mich stutzig gemacht hat, gerade bei einem Paulus. Weil so geradeaus, wie wir das immer denken, ist das doch gar nicht. Paulus auf der einen Seite Gemeindegründer, Theologe, also jemand, der wirklich was zu sagen hat. Und wir merken, dass bei diesen vielen Gedanken, die da drin stecken, das ist so dicht. Man kann das, was er ausgelöst hat, einfach hinnehmen oder eben halt fragen, wie sieht dieses Geheimnis seines Erfolges eben halt aus? Paulus ist ein Gefangener Jesu Christi. Was heißt das? Was hat das für eine Bedeutung? Eigentlich, der Typ Paulus sitzt im Gefängnis oder, naja, zumindest hat er Hausarrest. Er wird sich bewegen können, er kann Besuch empfangen, all das. Und wenn ich mir so seine Situation vorstelle und das, was wir bisher gelesen haben, mitbekommen haben, der bläst nicht Trübsal. Sieht nicht alles nur schwarz. Der lobt Gott. Damit fängt er an. Also dem geht so richtig das Herz auf das, was wir auch im ersten Lied gemacht haben, die güldene Sonne, zu sagen, Mensch, ja, der sieht wirklich Sonnenschein, auch wenn das eigentlich ganz anders aussieht. Und er sich Gedanken machen müsste, wie geht es mit mir weiter? Was soll das? Er lobt Gott und er ist mit seinen Gedanken bei den anderen. Der ist nicht bei sich zuallererst. Wie geht's mir? Also er fühlt sich nicht den Puls und sagt, naja, heute könnt ihr mich mal fragen, wie geht's mir denn? Nein, all das ist nicht sein Ding, sondern er dreht sich in seinen Gedanken um die Menschen, für die er unterwegs ist. Und diese Formulierung, ein Gefangener Jesu Christi, das ist eigentlich bezeichnend. Er sagt, ich bin nicht Gefangener des Kaisers. Ich bin nicht Gefangener, weil mich die Juden angeklagt haben, weil ich etwas gemacht habe, was gefährlich werden könnte für sie, sondern ich bin ein Gefangener Jesu Christi. Ich weiß nicht, ob ihr euch da viel drunter vorstellen könnt, aber was er ausdrücken will, denke ich, ist das, mein Leben gehört Jesus Christus, egal wo ich bin. Mein Leben gehört Jesus Christus, egal wie es um mich herum aussieht. Das ist ganz klar eine Zuordnung. Für manch einen ist das so eine Beschreibung dessen, was in der Taufe passiert ist. Ich habe mein Leben übereignet, das gehört nicht mehr mir selber. Und jetzt lasse ich mich von Jesus Christus gefangen nehmen. Das heißt, alles, was ich denke, tue, plane, das hat etwas mit ihm zu tun. Um seinetwillen bin ich hier im Gefängnis. Weil wenn man die Geschichte verfolgt, dann weiß man, warum Paulus ins Gefängnis gekommen ist. Weil er ganz klar den Blick hatte, ich muss vor den Kaiser, ich soll vor den Kaiser, er hätte freikommen können. Nein, er hat darauf bestanden, ich bin römischer Staatsbürger. Und er hat eine ganz andere Sicht. Und wir? Ich weiß nicht, ob wir uns so als so ein Gefangener bezeichnen wollen, oder ob wir nicht eher sagen, ich möchte Freiheit. Freiheit für die Impfgegner. Freiheit, dafür lässt sich auf die Straße gehen. Freiheit, ich will für mich selber bestimmen. Ich will selber die Büchsen anhaben. Und Paulus sagt, nein, ich bin Gefangener Jesu Christi. Wo, an welchen Stellen kämpfen wir um Freiheit? Wo, an welchen Stellen sind wir dann so davor, um zu sagen, da lasse ich mir nicht reinreden. Weder von der Obrigkeit, ich finde das so blöde, dass ich eine Maske tragen will, das muss geändert werden. Ich reibe mich an vielen Stellen. Aber diese eine entscheidende Stelle, das ist die Stelle, wo für mich auch Wachstum passiert. Gefangene Jesu Christi zu sein. Zu sagen, ja, das, was er will für mich, das zählt. Und der Rest, ich will nicht sagen, der ist egal. Absolut nicht. Das möchte ich den Leuten in der Ukraine nicht erzählen, zu sagen, das ist egal, was bei euch passiert. Aber das, was er sagt, das hält auch unten drunter noch. Und das Geheimnis seines Erfolges, es gibt noch ein zweites Stichwort, was eigentlich Paulus auch sehr deutlich macht. Er lebt von der Gnade Gottes. Das hatten wir schon an verschiedenen Stellen. Gnade heißt ja, da passiert etwas, da habe ich keinen Einfluss drauf. Gnade heißt, ich bekomme etwas unverdienterweise geschenkt. Das ist fast doppelt gemoppelt. Ich kann nichts dafür tun. Und Paulus weiß genau das, das ist bei mir. Das soll ein Geheimnis sein? Dann guckt euch mal den Paulus an. Ein Christenhasser, ein Verfolger, ein Mitschuldiger am Tod von Christen. Und Paulus, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was sein Name heißt, bedeutet. Der Kleine, genau. Also Paulus sagt, ich bin der Allergeringste. Paulus weiß, wo er steht. Und Paulus ist alles andere als stolz auf seine Vergangenheit, auf das, was er verzapft hat. Nur, und das finde ich respektabel, er verschweigt es nicht. Wenn man in der Apostelgeschichte die einmal durchliest, dann merkt man, an drei Stellen erzählt er seine Geschichte in aller Klarheit, in aller Deutlichkeit. Der beschönigt nichts. Das wird nicht geschwärzt. Das wird nicht ausgeblendet. Nein, all das gehört bei ihm mit da hinein. Er war ja fanatisch für Gottes Sache, nur dummerweise in die falsche Richtung. Und wenn ich dieses fanatisch einmal wegnehme, wie überzeugt sind wir für Jesu Sache? Weil das war ja das, was bei Paulus umgedreht hat. Dieser Eifer von ihm, der wurde nicht geschmälert. Der musste nur kanalisiert werden in die richtige Richtung. Wie geradeaus sind wir da unterwegs? Wie mit Feuer und Flamme sind wir noch unterwegs? Das ist das, was Paulus erlebt hat. Mitten im Alltag dieses helle Licht, dieses Damaskus-Erlebnis, wo er merkt, ich bin in der verkehrten Richtung unterwegs und ich brauche etwas Neues. Gnade. Und er erlebt es, dass seine Vergangenheit unter Gottes Gnade steht. Gott sagt nicht, entschuldigt, ich sag das jetzt mal, du hast bei mir verschissen für ewig und drei Tage. Du bist durch. Du hast einen Fehler gemacht. Du bist schuldig geworden. Das geht hier nicht mehr weiter. Ende aus dem Haus. Sondern Gott sagt, ich will dich trotzdem, trotz deiner Vergangenheit. Und da ist die Chance, da bist du mit im Spiel, da bin ich mit im Spiel. Gott sagt, trotzdem, obwohl ich dich kenne, du kannst zu mir so kommen, wie du bist und ich habe eine Zukunft für dich. Ich kann dich und ich will dich gebrauchen, mit deinen Möglichkeiten. Nicht jeder kann frei und offen über seinen Glauben reden. Nicht jeder ist nach 5 Minuten im Gespräch mit jemand anderem und der bekehrt sich sofort. Nö, allermeist nicht. Aber wir können etwas von dem vielleicht zum Leuchten bringen. Ich habe das schon mal im Bild gesagt. Was ist ein Heiliger, durch den das Licht Gottes strahlt? So in den Kirchen, wenn man diese tollen Kirchenfenster sieht. Wenn es draußen grau aussieht, merkt man nichts. Aber wenn draußen die Sonne scheint, so wie jetzt, und man ist drin und sieht das, dann strahlt mit einmal etwas auf. Das können wir. Wir können etwas aufleuchten lassen. Und Paulus beschreibt es, ihm liegt das wirklich am Herzen, im 1. Korinther 15. Alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes vergebende Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen eingesetzt, aber das war nicht meine Leistung, sondern Gott selbst hat alles in seiner Gnade bewirkt. Wie buchstabieren wir sowas? Wir pochen sehr schnell auf unsere Leistung, auf unsere Kraft, auf unsere Möglichkeiten, wir sind ja in der Gemeinde, also auf unseren Dienst. Weil es ist ja alles verdienstet. Ob das ein Gottesdienst ist, ein Willkommensdienst und. All das, sagt Paulus, interessiert mich. Das ist alles nicht das Wesentliche. Nicht Leistung zählt vor Gott. Nein, das, was ich bin, bin ich durch Gottes Gnade. Das, was du bist, bekommst du geschenkt. Das Einzige, was es braucht für ein Geschenk, eine offene Hand. Zu sagen, danke, nehme ich an, das ist meins. Und dann packst du es aus. Genau das. Gott liebt dich und er richtet dein, mein, unser Leben neu aus. Und Gott vertraut uns das Evangelium an. Das heißt, seine Liebe. Wir können und dürfen davon reden, dass Gott Menschen liebt. All das ist das Geheimnis seines, unseres. Ich weiß nicht, ob das unser Erfolg ist, aber das ist Motivation. Und darum geht es. Ich glaube, hier können wir lernen, was Motivation ist, trotz aller Grenzen, die wir erleben. Und ihr wisst vielleicht, ich drehe auch gerne mal die Sachen um. Und das heißt, was könnte das Geheimnis für unseren Misserfolg sein oder geringen Erfolg sein? Liegt es daran, dass du oder dass ich meine, das muss ich managen, das muss ich können, ich muss das machen, wir müssen das machen, dass wir uns etwas einbilden auf unser Können? Etwas einbilden, das habe ich gelernt, also muss das ja irgendwie klappen. Auf unsere Ausbildung, auf die Erfahrung, auch das kann nach hinten losgehen. Welche Rolle, und das ist das, wo ich hin möchte, spielt Gott in deinem Leben? Wie sind wir mit ihm unterwegs? Spielt er wirklich eine Rolle? Wie sieht die Beziehung ganz praktisch aus? Und dann möchte ich mit Paulus fragen, was hat Gott dir denn anvertraut? Das ist der erste Teil sozusagen. Und jetzt kommt der eigentliche Teil. Das, worauf du auch gewartet hast, Andreas, dieses offene Geheimnis, das Geheimnis Gottes oder soll ich sagen, sein Masterplan, würde man heute vielleicht sagen. So, der Heilsplan. Aber also wo man merkt, da geht es wirklich darum. Das, was Paulus hier angekündigt hat. Und das ist eigentlich erst einmal ein erster Schritt dabei. Gottes Liebe gilt allen Menschen. Ich würde jetzt eigentlich Widerspruch von euch erwarten. Nicht ob der Tatsache, dass Gottes Liebe allen Menschen gilt, aber zu sagen, Geheimnis, wieso? Guck doch mal ins Alte Testament rein. Das zieht sich doch durch. Gott hat immer wieder deutlich gemacht, dass er nicht nur für Israel eine Bedeutung hatte, sondern auch für die umliegenden Völker. Das war eigentlich doch schon da, dass das gar nicht mal nur auf die Juden beschränkt waren, nicht nur auf so ein schmales, kleines Völklein, so ein Tropfen am Wassereimer der Geschichte der Völker. Gottes Liebe gilt allen Menschen. Johannes 3,16, natürlich, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt. Nur wer ist die Welt? Du, ich, wir, die Christen? Und dann, wenn wir zurückblättern sozusagen, was war denn da in dem Brief? Da hat Paulus doch etwas deutlich gemacht. Na, das Geheimnis, das liegt nämlich eigentlich viel, viel tiefer. Das Geheimnis liegt an einer anderen Stelle. Das Geheimnis liegt beginnt dort, wo ein Jude sagt, Ende Gelände. Hier geht's nicht weiter. Und jetzt kommt das nämlich, was dieses Geheimnis ist, was eben halt die ganze Zeit vorher noch nicht da war. Dass Gott etwas macht, was es bisher nicht gab. Da die Juden, da die Nichtjuden, da die Juden, da die Heiden, müssen wir ja sagen. Und Gott sagt, das steht nicht mehr nebeneinander. Und nicht nur zu sagen, da fließt ein Strom Gottes an Liebe zu denen und da punktuell auch, da sucht sich Gott mal jemanden raus, sondern das Geheimnis ist, dass etwas Neues entsteht. Aus Juden und Heiden. Aber durch Jesus Christus. Das ist das eigentliche Geheimnis. Gottes Liebe überwindet alle Grenzen. Und das war eine ganz, ganz, ganz schwierige Nuss, die zu knacken war. Ein Petrus, der das mit diesem Tuch begreifen musste. Und es war für die Christen schwer zu begreifen, dass der Heilige Geist auch auf Heidenchristen fallen konnte. Das war ihr Heiliger Geist, das war ihr Gott. Was haben die damit zu tun? Und wir merken, wie schnell das passieren kann mit Eifersüchteleien oder einem Schielen. Ich fand das immer früher schwierig auf der Mitarbeiterkonferenz in Hamburg, wenn wir als Pastoren zusammen waren und dann wurde berichtet von dem, was in den anderen Gemeinden passiert ist. Das konnte ganz schnell zu einem Geschmäckle werden. Weil dann hörst du, wir hatten so viele Taufen, wir hatten so viele Aufnahmen. Und dann guckst du bei dir auf deinen Zettel oder sagst dir, ja, und ich, keine Taufe, keine Bekehrung, keine Aufnahme. Hat keiner gesagt, du bist schlecht, aber du hast dich so richtig schlecht gefühlt. Zu sagen, Mensch, ja, also da haben wir wieder diesen Erfolg. Welche Zahlen? So eine Gemeindestatistik hat immer ein Plus und Minus und all das kommt hier mit rein. Und dann zu sagen, ja, also die anderen, was ist denn das? Dieses Schielen. Und damals war es so, das war ja auch das Besondere, so dieses, die Heiden Christen oder die Heiden waren nicht im Blickfeld. Man missionierte nicht unter ihnen als Jude. Man war bereit, einen Heiden, der sich der Beschneidung, einem Tauchbad, der Verpflichtung auf die Gesetze und der Darbringung eines Opfers unterzog, als sogenannten Proselyten aufzunehmen. Die Möglichkeit bestand, aber sie waren eben halt nicht im Blick. Und jeder Rabbiner, also der musste den Kandidaten zuerst dreimal abweisen, um dem auch sozusagen ja, zu testen, willst du das denn wirklich? Ist es dir ernst? Andreas, das müssten wir eigentlich mal überlegen, so bei Gemeindeaufnahmen. Erst dreimal sagen, nein, wollen wir nicht. Ob dann noch jemand Mitglied werden wollte? Ob dann noch jemand sagen würde, Daniel, ich bleibe bei diesem Laden, das ist mein Laden? Dann würden wir sagen, nee, will ich nicht. Das ist nicht meins. Und jetzt sagt Jesus, eure ganze Praxis ist überholt. Ich habe eine ganz andere Praxis. Und wenn, ich habe mir das versucht mal vorzustellen. Die einen, die sind vor den Kopf geschlagen, das gibt es nicht, beziehungsweise das gab es ja noch nie. Das ist so etwas, ne, etwas völlig Neues. Das darf nicht sein, das schmeißt alles über den Haufen. Könnt ihr überlegen, wo an welchen Stellen wir in der Gemeinde ähnlich denken, wo wir sagen, das hat es sogar noch nie gegeben. Das wollen wir nicht. Das ist neu. Und die anderen, wir gehören auch dazu. Wow, wir dürfen. Wir sind herzlich willkommen. Jeder oder wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Steht über diesem Jahr. Hallo? Also das eigentliche Geheimnis ist wirklich, dass Gott etwas Neues macht. Und jetzt kommt das Sternchen, jetzt kommt die Fußnote unten drunter und das macht genau das Miteinander so spannend. Weil genau da entstehen die Spannungen, diese unterschiedlichen Anmarschwege. Judenchristen, Heidenchristen, jeder mit. Und ich wiederhole es auch heute, weil ich das erlebe in unserer Gemeinde und weiß von uns Christen, das gleiche Bild haben wir auch. Wir haben zwar keine Judenchristen und Heidenchristen, aber wir sind alle unterschiedlich gepolt, durch die Reihen hindurch. Und dann wollen wir ein neues werden, eine Gemeinde von Jesus zusammengestellt. Und das soll klappen. Hier war das, Familie kann man sich nicht aussuchen. Gottes Familie kann ich mir auch nicht aussuchen, weil er Leute da reinstellt. Und Paulus hat hier auch für mich einen Schlüssel, der es vielleicht deutlich machen kann, warum du und ich und du und du und du alles zusammengehören. Er schreibt von diesem Geheimnis eben nicht nur an die Epheser. In Kolosser 1 heißt es, Gott hat mir aufgetragen, seiner Gemeinde zu dienen und euch seine Botschaft ohne Abstriche zu verkünden. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, was allen Menschen vor euch verborgen war, ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Ihnen wollte Gott zeigen, wie unbegreiflich und wunderbar dieses Geheimnis ist, das allen Menschen auf dieser Welt gilt. Christus in euch oder Christus unter euch, so kann man es auch übersetzen. Er hat euch die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes geschenkt. Diesen Christus verkünden wir euch. Also zu sagen, ja, da wohnt jemand in jedem Einzelnen drin. Das heißt, dass Gott etwas zusammenfügt, was eigentlich, wenn ich mir es so per Magnet vorstelle, was sich nicht unbedingt anzieht, sondern eigentlich, was sich abstößt, wo es Kraft braucht, damit es beieinander gehalten wird. Die Fliehkräfte sind eigentlich groß und nichtsdestotrotz, Gott überwindet diese Grenzen damals. Und jetzt können wir mal überlegen, wo sind Grenzen heute? Grenzen politischer Natur, das lässt sich noch festmachen. Sozialer Natur, heißen wir wirklich jeden willkommen, der hier rein will? Für mich eine der eindrücklichsten Erlebnisse war in einem Praktikum in einer bayerischen Gemeinde, abends Bibelgespräch und es kommt jemand von der Straße rein, dem war es draußen einfach zu kalt. Er setzte sich mit in unsere Runde rein und irgendwann wurde es laut. Er schlief ein vor sich hin, er roch entsprechend angenehm, er hatte eine Alkoholfahne und. Und dann zu sagen, ja, lass mir so jemand rein. Oder sagen wir, da ist die Tür. Wenn du nüchtern bist, kannst du wiederkommen. Oder lassen wir ihn schlafen. Darf er bei uns sein? Oder eine andere Situation, da gab es eine Diskussion in der Gemeinde bei einem Frühstückstreffen für Frauen. Es kamen Leute rein, Transsexuelle, und mit einem Mal auch großes Fragezeichen, wie gehen wir damit um? Dürfen die rein oder dürfen die nicht rein? Eine Herausforderung. Was machen wir? Ich habe in Schwelm gefragt, was machen wir mit unserer Kinderarbeit, wenn mit einem Mal bei uns zwei Männer oder zwei Frauen mit Kindern auftauchen und sagen, wir möchten, dass unsere Kinder sich bei euch wohlfühlen, dass sie von Jesus hören. Würden wir sagen, nein? Und mich hat es dazu gebracht zu sagen, was wollen wir denn? Wollen wir ein Schild an die Tür machen, wen wir nicht drin haben wollen? Ich habe das wirklich in einer Gemeinde gesagt, wenn wir so anfangen, wir wollen keine Transsexuellen, wir wollen keine Homosexuellen, wir wollen keine Sünder, dann schonen wir unser Gemeindehaus. Ja, aber das ist die Spitze, ihr lacht, aber das ist die Spitze, die dahinter steht. Wen wollen wir denn alles ausgrenzen? Ich erlebe hier genau das andere. Gottes Liebe überwindet Grenzen. Und zwar solche äußeren Grenzen, wo ich mir vorstelle, zu sagen, an die denke ich vielleicht gar nicht. Oder die inneren Grenzen. Ich kann euch ganz direkt fragen, freut ihr euch auf die Begegnung mit jedem in unserer Gemeinde? Ich habe das im Bibelgesprächskreis erzählt. Ich habe mich dabei ertappt. Ich kann jetzt sagen, in unserer Gemeinde noch nicht, aber durchaus in vorherigen Gemeinden, dass ich dann gemerkt habe, ich gucke am Sonntagmorgen, gucke in die Runde und freue mich nicht unbedingt über ihn. Sondern habe dann gemerkt, ja, wenn die Person nicht da war, ging es mir irgendwie besser. Leute, ich bin sowas von klein geworden dabei, dass ich gemerkt habe, das geht nicht. Dass du mit einem Mal so Vorbehalte hast, dass du Grenzen ziehst, dass du sagst, ich möchte dich nicht dabei haben. Merkwürdig. Feindbilder in der Gemeinde. Jesus, Gott überwindet Grenzen. Und das Ganze auf dem Hintergrund, das stand mich in dem Text auch drin, dass Gemeinde ein Gedanke Gottes von der Ewigkeit her ist. Dass Gemeinde ein Beweis für Gottes unendliche Weisheit ist. Dass Gemeinde etwas ist, ja sogar vor allen Mächten und Gewalten ein Beispiel, ein Zeichen sein soll. Und dann sieht das manchmal ganz schön klein aus, dieses Zeichen. Aber Gemeinde ist ein Geschenk Gottes an uns. Keine Strafe. Eine Herausforderung, da gehe ich ja noch mit, dass es eine Herausforderung ist, aber es ist ein Geschenk Gottes. Also, ziehen wir Grenzen? Wo sagen wir bis hierher und nicht weiter? Wo dividieren wir wieder etwas auseinander, wo Jesus eigentlich sagt, nee, das habe ich zusammengebracht. Da habe ich etwas Neues entstehen lassen. Welche Schubladen haben wir so in unserem Inneren? Wo wir Leute drauf verteilen. Und das geht immer ganz gut mit dem Verteilen. Also wenn wir dieses Geheimnis verstanden haben, das Paulus enthüllt hat, dann müssten wir sagen, nö. Also alles, was wir an Vorbehalten haben, alles, was wir an Grenzen haben, an Feindbildern, an negativen Gedanken und auch an negativen Erfahrungen nach hinten, da ziehen wir einen sauberen Strich und sagen, Jesus, du hast uns in diese Gemeinde zusammengestellt. Zu dir kann ich, zu dir kannst du, zu dir kann er, zu dir kann sie kommen, so wie sie sind. Und du hältst uns aus. Und ich möchte es auch lernen. Gemeinde nach dem Neuen Testament, Gemeinde auf dem Hintergrund dieses Geheimnisses ist Lebensraum für alle Menschen, für alle Sünder, für alle Heiligen, und Scheinheiligen, für Menschen, die mir liegen, die dir liegen und für die anderen auch, die uns gar nicht liegen, für Nachbarn und Arbeitskollegen, Gemeinde, ein Begegnungsort mit dem heiligen Gott. Gott ist gegenwärtig, ein altes Lied, aber was mir immer wieder einen Schauer über den Rücken laufen lässt, weil ich sage, nicht wir machen Gemeinde. Gott, Jesus Christus, macht Gemeinde. Also ein offenes Geheimnis. Wenn ich es von den beiden Dingen zusammenfasse, Gott ist dir gnädig. Das lass dir mal auf der Zunge zergehen, was das heißt. Gott ist dir gnädig und Gott überwindet alle Grenzen. Was macht das mit dir? Und was machst du? Was machen wir mit damit? Wo richten wir Mauern wieder auf? Wo pochen wir auf Leistung? Das wäre nämlich genau das Kontraproduktive. Von innen nach außen. Wie erfülltes Christsein gelingen kann. Ich glaube, man merkt so ein bisschen, da geht es ein Stück weiter. Aber ihr merkt auch, wie wichtig diese Grundlage ist. Wenn das nicht stimmt, dann kippt der ganze Turm sozusagen, den ich aufbauen möchte, von vornherein zusammen, weil der auf schwammigem Boden steht. Also noch einmal, Gott ist dir gnädig und Gott überwindet alle Grenzen. Er sagt nicht, es ist alles egal, aber er, wenn ich es platt sagen soll, er will alle, nur nicht alle wollen ihn. Aber das ist das die Realität. Ich bete. Jesus Christus, du bist Herr der Gemeinde, damals Herr der Gemeinde, heute, und die Idee stammt von dir, schon vor Grundlegung der Welt, dass Gemeinde so ein Ort sein kann, wo Menschen zusammenfinden, ja, einander wahrnehmen, sich aneinander reiben, aber trotz alledem dich verherrlichen, dich groß machen, ausgerüstet werden, dir begegnen. Und ich wünsche mir für mich, für uns, dass wir miteinander genau das ganz neu entdecken, dieses Geschenk, diese Perle, die du uns gibst, mit so vielen ja, Möglichkeiten, das wahrzunehmen. Und dass wir das gestalten, dass sich Menschen in unserer Mitte wohlfühlen, trotz aller Maske, trotz allen Abstand, und doch merken, hier ist ein Raum, wo du lebst, wo du liebst und wo wir das Lieben lernen. Nimm du uns an die Hand, das ganz neu für uns zu entdecken. Danke, dass du gnädig bist. Danke, dass du Geduld hast. Und danke, dass deine Liebe wirklich an jedem Tag neu ist für mich, aber auch für jeden anderen. Herr, lass du uns aufstrahlen, dass wir Heilige sind, bei denen du durchscheinst. Amen.